Hallo und herzlich willkommen an diesem 17. Februar zum PTA Heute Podcast. Ja, draußen ist es heute bei uns sehr sonnig, sehr schön. Es liegt ein bisschen Schnee, es ist schon recht märchenhaft. Eine frische neue Woche liegt vor uns und es gibt wieder viel zu berichten. Die Grippewelle tobt. Viele von euch sind vielleicht sogar selbst krank geworden oder in eurem Apothekenteam fällt einer nach dem anderen aus. Grippe, Corona, RSV und der grippale Infekt greifen um sich. Die ersten drei kann man mittels Schnelltest voneinander unterscheiden. Aber wie sinnvoll sind diese Tests, die Schnelltests? Darüber reden wir heute. Außerdem gab es Meldungen zum Testkit für die Identitätsprüfung von Dronabinol. Das scheint ein paar Probleme zu machen. Und dann sprechen wir über ein neu zugelassenes Schmerzmittel in den USA und das Thema Brustkrebs bei Männern. Ihr seht, heute liegt viel an. Mein Name ist Benedikt Richter und ich sage Hallo. Und ich sage nicht nur Hallo, sondern auch gute Besserung an all diejenigen, die es erwischt hat. Viele liegen aktuell flach mit Covid, mit RSV oder mit Influenza. Selbst meine Wochenendplanung fiel flach, weil ein Freund von mir, mit dem ich verabredet war, plötzlich die Grippe hatte. Und wenn die Nase läuft und der Hals kratzt, dann möchten viele mittlerweile wissen, was habe ich da eigentlich? Und dafür gibt es Schnelltests. Aber nicht nur dafür. Mittlerweile gibt es Schnelltests noch und nöcher. Man kann im Prinzip alles, was sonst nur beim Arzt ging, jetzt easy selbst von zu Hause bestimmen. Mit am längsten auf dem Markt sind Schwangerschaftsschnelltests und Blutzuckertests für Menschen mit Diabetes. Seit 2018 kann man HIV-Antikörpertests in der Apotheke kaufen und ergänzt wurde das Angebot mit Selbsttests dann nach der Corona-Pandemie mit Selbsttests auf Covid, RSV und Influenza. Dass der Markt für Selbsttests boomt, das bekommt die Gastroenterologin Birgit Terjung in ihrer Sprechstunde in Bonn deutlich zu spüren. Sie sehe mittlerweile oft PatientInnen mit unklaren Bauchschmerzen, die einen Mikrobiom-Selbsttest gemacht haben, also eine Stuhlprobe an einen kommerziellen Anbieter geschickt haben, um die Zusammensetzung ihrer Darmflora auswerten zu lassen. Was sagt die Expertin dazu? Sie sagt, solche Tests seien wenig aussagekräftig und kostspielig. Um mal bei diesem erwähnten Stuhltest zu bleiben, da sagt Frau Terjung, dass die Probe nur von einem Abschnitt des Darms komme. Das Ergebnis sei zudem von der Tageszeit und dem Essen abhängig. Nach der Analyse erhalte man oft von Anbietern eine aufwendige Ernährungsempfehlung und speziell zusammengestellte Probiotika, die die Darmflora optimieren sollen. Diese Therapien sind sehr teuer, bis in den vierstelligen Bereich, sagt Herr Jung. Und ob das hilft, ist fraglich, denn solide wissenschaftliche Beweise gäbe es laut ExpertInnen nicht. Schauen wir uns mal noch ein Beispiel an. Ein Cortisolmangel könne die Ursache dafür sein, dass man sich gestresst fühle, heißt es von Herstellern. Ein Speicheltest bringe Gewissheit. Ähnliche Versprechen gibt es auch für Sexual- oder Schilddrüsenhormone. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie in Altdorf rät davon ab, solche Tests in Eigenregie zu machen. Die Qualität sei nicht gesichert und die Ergebnisse könnten ungenau sein, weil der Hormonspiegel abhängig zum Beispiel von der Tageszeit sei, betont der DGE-Experte Alexander Mann. All diese Faktoren werden bei der Bewertung in einer Fachpraxis berücksichtigt, sagt er. Ovulationstests bei Kinderwunsch können allerdings sinnvoll sein. Ungenaue Selbsttests können PatientInnen verunsichern, zu überflüssigen Behandlungen führen oder sogar dazu, dass notwendige Behandlungen verschleppt werden, sagt der Bremer Mediziner Hans-Michael Mühlenfeld. Viele Menschen fühlen sich müde oder kraftlos und bekommen in der Werbung zu sehen, dass dies und das hilft. Es sei aber nicht hilfreich, wahllos auf Vitamin- oder Mineralstoffmangel zu testen und Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken. Außerdem sei es wichtig, die Ergebnisse einzuordnen. Ein Beispiel dafür sei Cholesterin. Ein hoher Wert ist laut ihm nicht per se schlecht, sondern wird erst im Zusammenspiel mit anderen Merkmalen wie beispielsweise Übergewicht, hohem Blutdruck oder Rauchen ein Risiko. Der Experte warnt also ganz eindeutig vor Selbsttests. Er sagt, es gibt Menschen, die sehr um ihre Gesundheit besorgt sind, andere dagegen zögern. Lange bis sie zum Arzt gehen, Selbsttests können das noch befördern. Müdigkeit etwa könne verschiedene, oft harmlose Ursachen haben, aber manchmal steckt auch eine ernsthafte Erkrankung dahinter. Bei unseren Tests auf Atemwegserkrankungen kann man vielleicht ein bisschen beruhigter herangehen. Menschen mit Covid, RSV oder Influenza sind oft sowieso nicht arbeitsfähig und bleiben zu Hause und kurieren sich aus. Besondere Behandlungsmethoden kommen erst bei entsprechenden Symptomen zum Einsatz. Und da Covid per se kein Grund mehr ist, in Quarantäne zu gehen, scheint für mich die Macht dieser Tests eher gering zu sein. Ich glaube, hier geht es dann eher um das eigene Wissen. Und ich finde auch ganz interessant zu wissen, was ich da eigentlich gerade ausbrüte. Von der Prüfung auf Erreger kommen wir mal zur Prüfung auf Identität. Ein Prozess, den gerade unsere Rezeptur-PTA tagtäglich durchführen, bei den Ausgangsstoffen, die sie so in der Rezeptur verwenden. Und bei Dronabinol gab es kürzlich ein paar Probleme. Der AMK liegen vermehrt Meldungen über falsch negative Testergebnisse beim Identitätsnachweis von Dronabinol-Lösungen mit bestimmten THC-Schnelltests vor. Für die Identitätsprüfung von Dronabinol-Lösungen in der Rezeptur können Apotheken die beiliegenden Tetrahydrocannabinol-Schnelltests verwenden. Gleich 34 Apotheken meldeten der AMK falsch negative Ergebnisse. Bei der Identitätsprüfung von Dronabinol-Lösungen zweier Hersteller mit dem jeweils beiliegenden Schnelltest blieb die Farbreaktion aus. In den Informationen der Hersteller waren keine Erklärungen zu dem Fehlerbild zu finden. Die Identität des Wirkstoffes konnte so nicht bestätigt und in Einzelfällen die PatientInnen nicht rechtzeitig versorgt werden. Betroffen davon sind die Dronabinol-Lösungen gemäß NRF 22.8 der Firma Cantourage GmbH und die der Firma Cäsar und Loretz GmbH. Die Testkits beider Produkte stammen vom gleichen Zulieferer. Einer der beiden Hersteller hat den Vertrieb mittlerweile eingestellt. Ware, die bereits beim Großhandel ist, wird trotz Kritik der AMK noch ausgeliefert. Ursache für das Problem sei laut beiden Herstellern eine zu geringe Reagenzentnahme aus der Fiole. In der AMK-Meldung ist zu lesen, da die Dosieröffnung nach Abdrehen der Spitze der Fiole zu klein ist, werden Tropfen mit zu geringem Volumen erzeugt. Ebenso ist die Wirksamkeit des Puffers vermindert, dadurch sei das abgegebene Reagenzvolumen bei der empfohlenen Tropfenzahl, nämlich 5 Tropfen, zu gering, um die Farbreaktion auszulösen. Die Maßnahme gegenzusteuern ist so einfach wie pragmatisch, nehmt einfach mehr. 10 statt 5 Tropfen sollen verwendet werden. Es klingt ein bisschen nach einer Milchmädchenrechnung, aber das ZL hat dieses Vorgehen tatsächlich untersucht und festgestellt, dass die Menge von 10 Tropfen wirklich die Farbreaktion auslösen kann. Und wenn es trotzdem nicht passt, dann habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, eine DC durchzuführen, sagt das ZL. Ja, gerade die cannabisversorgenden Apotheken dürften da ja Übung drin haben. Ich persönlich habe DCs immer gehasst. Aber zum Glück habe ich KollegInnen, die das lieben. Es werden aber auch von Herstellerseite noch ein paar weitere Maßnahmen getroffen, zum Beispiel korrigierende Maßnahmen beim Abfüller. Produkte der betroffenen Chargen werden mit Zusatzetiketten auf der Sekundärverpackung versehen, die auf die Erhöhung der benötigten Tropfenzahl hinweisen. Und für neu produzierte Chargen wird die Anleitung zur Durchführung des Schnelltests aktualisiert. Also, hier wird eine Lösung gefunden und ihr könnt eure PatientInnen weiterhin versorgen. Kleiner Themenwechsel, aktuell wird sehr häufig in die USA geschaut. Aus politischen Gründen natürlich, aber auch ein pharmazeutischer Blick über den großen Teich lohnt sich, denn da wurde jetzt von der FDA ein neues Schmerzmittel zugelassen. Und zwar das nicht-opioide Analgetikum Suzetrigin gegen moderate bis starke akute Schmerzen bei Erwachsenen. Suzetrigin soll eine Alternative zu Opioiden sein. Handelsname ist Jornax. Suzetrigin blockiert selektiv den spannungsabhängigen Natriumkanal 1.8 in peripheren sensorischen Neuronen und verhindert die Weiterleitung der Schmerzsignale an das Rückenmark und an das Gehirn. Die erste Dosis Jornax, also 100 Milligramm, wird mindestens 1 bis 2 Stunden vor dem Essen auf nüchternen Magen eingenommen. Danach können PatientInnen 50 Milligramm Suzetrigin alle 12 Stunden einnehmen, nüchtern oder während einer Mahlzeit. Nach der 5. Dosis sollte Suzetrigin nur noch alle 24 Stunden eingenommen werden. Die USA haben ja bereits seit mehreren Jahren ein großes Problem mit Opioidabhängigkeit. Daher ist der FDA natürlich sehr an Opioid-Alternativen gelegen. 2022 hat sie sogar einen Leitfaden für die Industrie erstellt, um die Entwicklung von Opioid-Alternativen zu fördern. Die Ergebnisse von zwei randomisierten, placebo-kontrollierten Doppelblindstudien belegen die Wirksamkeit von Suzetrigin im Vergleich zu Placebo bei akuten Schmerzen nach einem chirurgischen Eingriff. Das Sicherheitsprofil bewertete die FDA aufgrund von Daten doppelblinder, Placebo- und aktiv kontrollierter Studien mit 874 Teilnehmenden mit mittelschweren bis starken akuten Schmerzen nach einer Bauchdeckenstraffung und einer Balancé-Korrektur. Ergänzend dazu wurden Sicherheitsdaten aus einer einarmigen, offenen Studie mit 256 Teilnehmenden gesammelt, die an verschiedenen akuten Schmerzzuständen mit mäßiger bis starker Schmerzintensität litten. Häufige Nebenwirkungen waren Juckreiz, Hautausschlag, Muskelkrämpfe und erhöhte Kreatinphosphokinase-Werte im Blut. PatientInnen sollten während der Therapie auf Grapefruitsaft oder Produkte verzichten, weil CYP3A4-Inhibitoren in Kombination mit Suzetrigin kontraindiziert sind. In Europa wird die Markteinführung noch auf sich warten lassen, denn ein Antrag auf Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur liegt derzeit nicht vor. So, und von der Neuheit kommen wir im letzten Thema für heute mal zu einem altbekannten Problem, Brustkrebs. Und zwar Brustkrebs bei Männern. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Scrubs kennt. So eine Serie über junge Ärzte. Schon ein bisschen älter. Ich habe die vor Jahren, was sage ich, Jahrzehnten geschaut. Und als junger Mensch hat sich mir eine Folge ganz besonders ins Gedächtnis eingebrannt. Da liegt so ein junger, leicht chauvinistischer Mann im Krankenhaus mit einer sehr fragwürdigen Einstellung gegenüber Frauen und einer Schwellung in der Brust. Die Diagnose, die er dann bekommt, ist Brustkrebs und dieser Mann kommt gar nicht darauf klar, dass er so eine vermeintliche Frauenkrankheit hat. Und da habe ich schon als junger Mensch gelernt, auch Männer können Brustkrebs bekommen. Ach. Und mittlerweile wissen wir, dass Männer zwar seltener an Brustkrebs erkranken als Frauen, aber eine Auswertung zufolge eher an der Krankheit sterben. So leben 5 Jahre nach der Diagnose noch 80,4% der Frauen und 69,6% der Männer, teilt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Laut Robert-Koch-Institut erkrankten 2020 in Deutschland 70.550 Frauen und 740 Männer neu am Brustkrebs. Bei Frauen liegt demnach die Wahrscheinlichkeit bei 13,2% im Laufe ihres Lebens diesen Krebs zu bekommen, bei Männern beträgt sie 0,1%. Eine Auswertung vom eben schon erwähnten Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ergab, dass das Tumorstadium zum Zeitpunkt der Diagnose bei Männern weiter fortgeschritten war, dass diese älter waren als Frauen und dass sie seltener behandelt wurden. All das erhöht natürlich das Sterberisiko. Hinzu kommen laut ExpertInnen noch Lebensstil, biologische oder genetische Faktoren, die das Sterberisiko auch erhöhen können. Laut dem LGL-Präsidenten Christian Weidner unterscheidet sich die Therapie und deren Erfolg nicht gravierend. Er sagt, was wir sehen ist, dass eine nach aktuellem medizinischen Standard erfolgte Brustkrebstherapie, sofern sie konsequent durchgeführt wurde, bei Männern einen ähnlich positiven Effekt auf das Überleben hat wie bei Frauen. Also, liebe Männer, Brust abtasten. Das könnt ihr ja jetzt direkt nach dem Podcast machen, denn wir sind schon wieder durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine gute, entspannte, freudvolle Arbeitswoche. Nächste Woche hören wir uns wieder hier. Also, ihr hört mich. Ich höre euch ja leider nicht, aber ich stelle mir einfach vor, dass ihr, wenn ich euch hören könnte, sowas sagt wie: Wow, tolle und informative Folge, Benedikt. Ich freue mich auf nächste Woche. Ja, den Gedanken nehme ich mit und sage Tschüssi und gehabt euch wohl.